der Eichsfeld-Podcast mit Volker Lambrecht
und Heiko Lendeckel.
Und zusammen sind wir Grimms Brüder.
Volker, hello erstmal.
Hello.
Jetzt sitzen wir hier zum Karneval.
Völlig ungeplant,
aber dank unserer Spontanität haben wir heute auch eine Folge.
Volker, aber schön angezogen sind wir.
Schön angezogen sind wir, das sieht man schon auf dem Foto. Weil standesgemäß zum Rosenmontag, aber auf dem Schirm hatten wir das nicht.
Nein, beim besten Willen nicht. Also uns hat hier die Krankheitswelle erwischt und einige Leute mussten uns einfach absagen, weil die Stimme komplett hinüber war.
Ja, es ging erstmal so los. Ein Gast hat abgesagt, weil wir müssen das später machen, weil mein Führerschein ist zur Kur in Flensburg. Und dann haben wir einen neuen Termin gemacht. Zwischenzeitlich bin ich krank geworden, musste man 3 Aufnahmetermine canceln. Dann, ja, war ich wieder fit und dann kam eine Absage nach der anderen. Großes Entschuldigen, tut uns leid oder tut mir leid, ich kann nicht, aber das ist halt, ja, so die Influenza macht die Runde und die Grippe. Wichtig ist, wir haben die weitestgehend schon alle wieder neu verpflichtet, die Termine stehen und wir haben einfach gedacht, ausfallen, das kommt
nicht
in die Tüte.
Nein, beim Besten will nicht.
Und dann interviewen wir uns vielleicht selber. Wir sind ja alte Karnevalsjecken.
Das passt ja auch irgendwie heute zu Rosenmontag.
Richtig. Und wir hatten ja auch unlängst in einer Folge einen Karnevalsjecken, der auch hoffentlich dies Jahr wieder in der Bütt gestanden hat und in der Bütt steht, unseren Ernst. Und da können wir vielleicht auch nochmal so eine Information liefern.
Ja.
Ja, erzähl mal, da gab es nämlich Nachfragen zu der Folge.
Ernst hat schön geplaudert über sein Leben und wir haben ihm eine Frage gestellt. Und die Frage hieß, Ernst, was ist dein liebstes Buch?
Und da hat er drauf geantwortet und das müssen wir natürlich fairerweise gestehen, kam nicht so ganz akustisch ganz gut rüber. Wir haben uns beömmelt und das Lieblingsbuch und der Grund erschließt sich, warum wir so gelacht haben, sein Lieblingsbuch vom Ernst, das ist das Sparbuch.
Wir sagen es nochmal ganz deutlich, sein Lieblingsbuch ist das Sparbuch. Und jetzt für alle, die es nicht verstanden haben, die können jetzt auch im Nachhinein nochmal lachen und können vielleicht diese Folge nochmal hören. Und dann versteht man es natürlich auch sofort selbst, dass er sagt, das Sparbuch.
Ja, Volker, du bist jetzt auch volle Kanne unterwegs gewesen. Ich staune, wie fit deine Stimme ist. Das habe ich schon anders erlebt, aber scheinbar hatte ich die Erkältung noch nicht so richtig erwischt. Und scheinbar gab es auch ja stimmbandfördernde Getränke, die dich dazu gebracht haben. Aber was mich interessieren würde, ich kenne dich schon verdammt lange, aber was war so die Initialzündung bei dir, wie du zum Karneval gekommen bist?
Ja, also das ist natürlich was ganz Besonderes gewesen, denn ich war eigentlich nie ein Karnevalist. Und meine Eltern hatten mit Karneval nichts am Hut. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst verwechselt worden sein. Also mein Sohn kannst du nicht sein, denn ich habe nichts mit Karneval am Hut. Das geht gar nicht. Und mich hat irgendwann mal jemand angesprochen, der Hans-Gerd Adler. Der hat mich angesprochen, sag mal, Volker, hast du denn nicht Lust, da mal ein bisschen mitzumachen beim Karneval? Hab ich gedacht, warum eigentlich nicht? Aber eins kann ich dir versprechen oder eins muss ich dir abbringen. Ich werde niemals auf die Bühne gehen. Das mache ich nicht. Ich mache Versorgung, alles Mögliche mit, also kein Problem. Aber auf die Bühne wirst du mich nicht bekommen. Dieses Versprechen ging genau ein Jahr lang. Und dann war es vorbei. Und dann war das zu viel für mich mit dem Rumbedienen. Das war zu doof dann. Und dann dachte ich, ich muss irgendwas machen. Und so bin ich eigentlich zum Karneval gekommen.
Ja, es ist, bei mir schwebte das tatsächlich auch so von der Kindheit her. Also ich habe mich, man wurde konditioniert, ich glaube, das war mal Donnerstag vor Fasching oder Freitag vor Fasching kam immer Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Und da musste man, weil man hatte nur eine Klotze im Haus, also hat man sich das eben reingepfiffen oder eben keinen Fernseh gucken können.
Man hat nicht alles verstanden als Kind.
Nein, also von dem Dialekt her schon nicht. Und für mich die absolute Buße war, wenn die Mainzer Hofsänger kamen. Das war für mich, ich wusste aber dann, okay, jetzt dauert es auch nicht mehr lange, dann hast du überstanden. Aber manche Sachen fand ich halt damals schon cool. Was ich aber noch wirklich viel lustiger fand, das waren so die Sendungen aus Köln. Und was mir als Kind, da konnte ich wirklich mitsprechen, beziehungsweise hinterher alles wiedergeben, das war das Colonia-Duett. Und die zwei Typen, also Hans Süper und der Hans Zimmermann am Anfang, oder es war ja das Colonia-Duett, später dann das
Zimmermann,
du Ei. Und ich konnte die Dinger, die habe ich aufgesogen wie ein Schwamm und konnte die wiedergeben und hab dann in der Schule meine Klassenkameraden bespaßt. Und hab auch, meine Mutter war bei der Post. Und die hatten natürlich auch Postuniformen entsprechend, also sowieso Ausgehuniformen mit Rock und allem drum und dran und Hütchen. Und da habe ich tatsächlich, weil früher, das weißt du ja noch, die Zeitung wurde von der Post gebracht.
Genau.
Ja, und somit habe ich dann gedacht, okay, dann kannst du mal so über Lehrer und Schüler mal irgendwas dir ausbaldowern und machst da wie so Zeitungsannoncen über Dinge, die in der Schule passiert sind. Hab das dann in eine Zeitung reingetackert. Und habe dann beim Schülerfasching, ich war dann schon etwas reiferen Datums, also es war nicht mehr Grundschule, das war schon etwas so, dass ich dann auch schon die Lockerheit hatte und habe dann alle so durch den Kakao gezogen, indem ich die Montur meiner Mutter, damals wog ich auch noch deutlich weniger, da habe ich mich da reingezwängt in diese Postuniform und habe dann quasi die Posttasche mit ein paar Zeitungen, die noch über waren, und habe dann halt die aus der Zeitung vorgelesen. Das war tatsächlich mein allererster Karnevalsauftritt.
Also ich habe vor kurzem was Interessantes gehört. Meine Tochter und mein Schwiegersohn haben die Mutter meines Schwiegersohns besucht im Schwäbischen. Und da war eine Veranstaltung, wo verschiedene Leute da waren. Und ich bekomme dann plötzlich ein Foto zugeschickt. Weißt du, wer das ist? Und gucke mir das Bild an. Und das war Ilja Richter. Und eine Dame, die im Hintergrund stand, kam mir auch irgendwie bekannt vor, mit denen die beiden aber überhaupt nichts anfangen konnten. Das war Margot Sponheimer.
Ah, das Margotsche.
Ja, das Margotsche.
Ja. Am Rosenmontag bin ich geboren.
Ja. Das wollen wir jetzt nicht singen.
Nein.
Darf ich nicht singen?
GEMA.
GEMA. Aber konnten die nichts mit anfangen. Margot Sponheimer, das war doch die Kanone überhaupt.
Margit
Sponheimer. Und Rosenmontag hat die keinen Ton mehr rausgekriegt.
Ja, die hat immer Vollgas gegeben.
Und ist, glaube ich, auch steinreich geworden mit dem Lied, oder?
Ja, mit Sicherheit. Wenn sie es komponiert hat. Aber meistens hat es ja nur, oder sind das ja nur die Interpreten, genau.
Aber das war natürlich Margot Sponheimer. Die saß da und ich habe sie erkannt und die beiden konnten damit nichts anfangen.
Ja. Aber das ist so die, in etwa die Figur, die Ilja Richter in den 70er Jahren hatte. Das war ja so eine Bohnenstange mit Anzug.
Genau.
So sah ich zu meinen Schulzeiten auch aus. Das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Oh ja, und nach einem Jahr standst du dann auf der Bühne und hast Büttenreden gehalten?
Nein. Also Büttenreden habe ich erstmal noch nicht gehalten. Das Erste, was wir gemacht haben, war ein Männerballett zu gründen. Weil ich dachte, da tanzen da so jede Menge Frauen. Das ist schon interessant. Aber zum Karneval gehört eigentlich auch ein Männerballett. Und da haben wir damals mit Sabine Dreiling eine gute Trainerin gefunden und mit vier Männern, Thomas Filser, Günter Schneemann, Andreas Kriete, fünf waren es, und der ehemalige Möhrenkönig Wolfgang Gunkel und ich, tatsächlich Schwanensee eingeübt.
Das ist, es gibt ja diese Wettbewerbe, diese Turniere für Männerballett. Und was ich da feststelle, das ist ein super Contest, ne, da muss man, du weißt, was da für Kriterien sind, da muss ein bisschen Akrobatik, man muss eine Geschichte erzählen. Was ich aber immer irgendwo feststelle, dass so diese, so wie du es beschreibst, die einfach sagen, los, wir gehen auf die Bühne. Und wenn ich jetzt so, du warst wahrscheinlich der Schlankste.
Ich glaube ja.
Klein, etwas kleiner, etwas schlank. Und du musst mindestens einen Dicken haben.
Genau.
Du musst auf die Bühne kommen und alles muss lachen.
Muss liegen, ja.
Und das ist manchmal, wenn die dann zu den Männerballett, also wirklich super Männerballetts, die Spaß verbreitet haben, die, wo du kniest, wo das ganze Publikum, jeder hat ein Tröpfchen im Schlüpfer nach dem Auftritt vor lauter Lachen. Und wenn die dann das erste Mal bei so einem Turnier waren und dann meist den letzten Platz gemacht haben, weil die den Anforderungen nicht gerecht wurden, wenn die dann aber irgendwo sich weiterentwickeln, dann ist das professionell. Ja, aber ich kann aber nicht mehr lachen.
Aber die Luft ist raus.
Die Luft ist raus. Die machen sich nicht mehr zum Löffel. Die Mienen sind viel ernster, weil sie sich auf die Schritte konzentrieren. Ja. Weil das kommt ja, so ist doch scheißegal, wenn du dann daneben trittst, dann haben sie alle richtig was zu lachen. Ne?
Ja, die Lustigkeit fehlt mitunter. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Es wird zu professionell heutzutage. Und schade, aber so ist es halt. Und da muss man auch mit leben. Und als wir dann das Männerballett gegründet haben, damit auch guten Erfolg hatten mit dem Schwanensee. Wir waren, glaube ich, in jedem Geburtstag, der irgendwo stattfand, waren wir präsent das ganze Jahr über und haben da wirklich auch eine Menge Spaß gehabt und auch viel Alkohol nebenbei getrunken, muss man dazu sagen. Aber das war wirklich eine ganz tolle Zeit. Aber als das dann so langsam auch professionell wurde, dann habe ich mit Günter Schneemann zusammen ein Duo Infernale gemacht. Duo Infernale, da waren wir dann mal wirklich echt allein auf der Bühne, wir beide. Und das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis dann das Jahr 1999 kam. Der ehemalige Präsident Hans-Gerd Adler musste krankheitsbedingt ausscheiden. Es kam ein neuer Präsident, Helmut Rosenthal. Und Helmut Rosenthal, wer Helmut Rosenthal kennt, war ein sehr ernsthafter Mensch und ein sehr termintreuer Mensch. Und das ist ja alles was nicht so richtig zum Karneval passt. Und irgendwann sagte er, nee, das geht jetzt nicht so weiter. Und seine Frau hat gesagt, Helmut, das wird jetzt nicht mehr. Und trat auch zurück. Große Krisensitzung beim Karnevalsverein. Und alle wussten, wen sie neu haben wollten. Nur einer wusste es nicht.
Der das werden sollte.
Das war ich dann. Und ich habe mich dann tatsächlich in anderthalb Stunden breitschlagen lassen, weil ich das natürlich nicht wollte. Und ich habe es auch meiner Frau nicht gesagt. Erst als es zwei Tage später in der Zeitung stand, musste ich es morgens dann beichten. Und da war erstmal stille Messe.
Das haben wir ja schon erwähnt in der Folge mit Bernd Beck. Dem ging es ja genauso.
Ja, aber stille Messe. Ja.
Du erwähnst Hans-Gerd Adler. Der steht auch bei uns auf der Liste. Ja. Und wir wünschen an dieser Stelle Hans-Gerd alles, alles Gute. Wir wollten auch schon, wir haben zwei Termine mit ihm ja schon anberaumt und er ist momentan nicht ganz fit und er traut sich noch nicht so richtig vors Mikrofon. Und der hat natürlich dann den zweiten Anschub geliefert. Ich habe ja so eine Karriere als Alleinunterhalter hinter mir. Ich habe am 11.11.88 das erste Mal auf einer Feier Musik gemacht. Also so ein Telefunken-Radio aus dem Westen mit so ja entsprechenden Anschlüssen. Da habe ich dann mein Yamaha-Keyboard verbunden. Mein Vater hat das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich war relativ ein schüchterner Jugendlicher.
Nee, das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
11.11.88 musste das war ein Freitagabend, also Samstag musste ich wieder in die Schule und was so das Singen, das lautstarke Singen anbetraf, das hat mein Vater übernommen und da ging es nach Fürstenhagen in die Kneipe und da habe ich auf einem 50. Geburtstag das erste Mal Musik gemacht und das hatte natürlich dann, ja okay, man wusste dann, Heiko kann auch auf Feten da irgendwo ein bisschen musikalische Geräusche verursachen. Und Hans-Gerd war ja, bevor er nach Heiligenstadt ging, war ja sehr aktiv im Karnevalsverein in Klein Hamburg, in Uder. Uder,
genau.
Die immer einen Gastauftritt hatten in Luther, der immer super besucht war. Da war immer wirklich bis heute ist Uder eine Instanz.
Ja.
Ja, wenn man jetzt so sagt, im Altkreis Heiligenstadt, ich will keinem Karnevalsverein auf die Füße treten, weil es meine persönliche Wahrnehmung war. Wenn man gesagt hat, okay, in Deutschland gibt's zwei Hochburgen, Köln und Mainz und dann war das in unserer Ecke Siemerode und Uder. Das kann man, denke ich mal, so sagen. Es gab auch andere tolle Karnevalsvereine, aber das war so in meiner Wahrnehmung. Und das hat sich bis in die heutige Zeit auch gerettet. Und irgendwann hat Hans-Gerd als Kind von Luther gesagt, Mensch, wollt ihr denn nicht einmal was machen? Ne? Also wollt ihr von Luther nicht auch ein bisschen was zum Programm beitragen? Das fiel auf fruchtbaren Boden. Mein Vater hat nach der Melodie auf der Festung Königstein dann so alles, was so im Dorf war, vom Konsum bis zum Schmied, hat er alles verarbeitet in lustige Strophen. Ich habe ihn da begleitet und somit hat Luther tatsächlich ein passables Programm innerhalb des Programms gemacht. Das war tatsächlich scheinbar so gut, dass wir im nächsten Jahr von Udo nicht mehr gefragt wurden. Und somit stand ich dann 1989 im Frühjahr dann quasi das nächste Mal in der Bütt.
Du hast es erwähnt, Uder und Simorode, das sind ja wirklich tolle, tolle Karnevalsvereine, die über die Zeit, über die DDR-Zeit den Karneval rübergerettet haben. Ja. Niederoschel übrigens auch, Battern, ganz groß, wollen wir nicht vergessen. Und die haben den Karneval gerettet. Ich möchte vielleicht mal ganz kurz von dem Heiligenstädter Karnevalverein sprechen. 1954 wurde der gegründet, 54 und nee, oder 58, weiß ich gar nicht so ganz genau, und ging bis 68. Und das war ein sehr aktiver Karnevalsverein, bis zu dem Zeitpunkt, als die FDJ gesagt hat, so, wir werden mal hier euch zeigen, wie Karneval geht, und wir werden mal die Oberherrschaft darüber haben. Und da haben die Heiligenstädter Karnevalisten gesagt, okay, das könnt ihr gern machen, aber ohne uns. Mhm. Und damit war es um den Karneval in Heiligenstadt geschehen. 1968 hat der Karnevalsverein den Verein abgemeldet und 1994 erst wieder angemeldet. Und das war dann eben meine Zeit. Hm. Also, und Uder, Simorode, Battern, die haben das über die gesamte DDR-Zeit mit allen Repressalien wirklich durchgezogen. Hans-Gerd Adler musste permanent antreten, irgendwo beim Rat des Kreises in irgendwelchen finsteren Zimmern, als er seine Rede Duderstadtfahrt gemacht hat. Oh, da wird er uns wahrscheinlich noch drüber berichten.
Genau, so über seine Berichterstattung seinerzeit, wie seine Erfahrung war, kleiner Grenzverkehr, und er kam aus Duderstadt. Und da haben wir, das war in dem Jahr, als er diese Büttenrede hatte, als wir dort in Luther mit aufgetreten sind. Da kam er mit zwei schweren Koffern auf die Bühne und käme gerade aus Duderstadt. Das war schon sehr grenzwertig. Also da sind wir auch gespannt auf seine Reportage, was er da halt durchmachen müssen. Also das war erstaunlich, dass sie ihn da nicht weggefangen haben.
Also ich habe noch eine gute Erinnerung an ein Schulkarneval während meiner Abiturzeit. Wurde also tatsächlich am jetzigen Lingemann-Gymnasium hier unten ich glaube, das war auf dem Saal vom Eichsfelder Hof, wurde Karneval gefeiert. Das war richtig, richtig schön. Es hat Spaß gemacht. Und am meisten hat mir die Kussfreiheit gefallen. Man könnte sich mal so durchküssen.
Ja, genau. Und hast nicht gleich hier irgendwo so einen Handabdruck im Gesicht gehabt, anschließend, der dann noch 3 Tage später gebrannt hat.
Die eine oder andere hat auch zurückgeküsst.
Ist ja heute dann schon wieder, das geht nicht mehr. Und
Karneval wird ja hauptsächlich bei vielen Leuten, die mit Karneval so nichts am Hut haben, mit Trinken, mit Saufen, mit Frivolität verbunden, was sicherlich manchmal stimmt, aber nicht der Hauptzweck ist von Karneval. Genau. Das muss man einfach so benennen. Im Heiligenstädter Büttenmarsch, der wird zum Beispiel auch immer fehlinterpretiert. Tari, tara, hellau, heute wären wir alle blau. Mhm. Ja, blau in dem Falle die Vereinsfarben und nicht der Alkohol.
Nicht der Zustand.
Willi Döring hat den übrigens komponiert.
Ah, ja.
Willi Döring.
Der wird uns vielleicht nochmal über den Weg laufen, Willi Döring. Ja, bei mir war ja dann erstmal Schluss und ich hatte aber wieder... Ab 1993 sowieso als meine Tätigkeit, heute würde man sagen Entertainer, früher Alleinunterhalter, da habe ich, wie gesagt, die Leute da erschreckt. Und ich bekam eine Anfrage, das war 1992, kam die karnevalistische Hochburg des Eichsfeldes, das wunderschöne Örtchen Fretterode. Und hier gehen ganz, ganz liebe Grüße nach Fretterode raus. Die haben gesagt, Mensch, unser Musiker, das war der Uli Bornemann, der hat jetzt jahrelang Musik gemacht und der schafft das aber nicht mehr. Und wir haben gehört, du machst hier auch Alleinunterhalter, könntest du dir vorstellen, bei uns zu spielen? Wir haben hier eine Kassette, da kannst du dir mal angucken, wie das bei uns aussieht. Wir filmen das immer. Ich natürlich, ich bin spontan ja gesagt, hab mir den Streifen angeschaut. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte eine gewisse Affinität in Richtung Fretterode. Ich habe eine Tante von meinem Patenonkel, die Frau kam oder kommt aus, stammt aus Fretterode und somit war ich der Sache schon mal offen. Ich kannte schon mal wen dort und gut, okay, kleines Dörfchen, fährst mal dorthin und machst da Karneval. Hab auf dem Video schon gesehen, ey, Wahnsinn, die haben ein eigenes Lied. Die nennen sich die Linsenbüttel und also die Linsenbeutel. Und das haben die dann gesungen, wir sind die Linsen, bitte. Und super. Ich hatte auch ein Blatt mit Noten und dem Text. Also konnte ich mich vorbereiten, konnte da hören, wie das so funktioniert. Und ich dorthin. Und ich war sowas von perplex, wie ein kleines Dorf so einen Karneval auf die Beine stellen konnten. Also die... Ja, haben in den 80er Jahren gegründet. Das war echt, das ist bis heute noch. Die feiern noch Karneval. Die hatten jetzt vor ein paar Jahren Jubiläum. Da durfte ich auftreten und das ist noch genau wie da. Und die unterstützen dich da als Künstler in der Bütt. Und somit habe ich da als Musiker angefangen. Und es hat immer wahnsinnig gejuckt, wenn so die Büttenreden waren. Und 1999 habe ich dann paar Wochen vorher, drei Wochen vorher gesagt, Mensch, jetzt schreibe ich eine Büttenrede und halte eine Büttenrede in Fretterode. Hab das mit denen ausbaldobert, als ich aufgebaut habe, einen Tag vorher, hier so und so, kann ich denn mal hier eine Büttenrede halten? Ja klar, ja, wir sind noch froh und so. Die hatten auch, das passiert natürlich auch, die hatten, der Pfarrer von Gerbershausen hat dort auch immer eine Büttenrede gehalten. Und sage ich mal, ja, man hat ihn anstandshalber auftreten lassen. Es war nicht, ja, Gott hab ihn selig, es war nicht der Brüller. Aber, und da habe ich gedacht, okay, das bekomme ich vielleicht besser hin. Weil ich wollte, dass die Leute lachen und klatschen, weil es ihnen Spaß macht und nicht aus Anstand, weil es der Pfarrer ist. Und das hat ganz gut funktioniert. Und ich habe in der Büttenrede dann tatsächlich immer so erzählt mit von Begebenheiten, die ich erlebt habe mit meinem Freund Edmund. Und jedes Mal, wenn man mich verabschiedet hat, haben die gesagt, ja, dann bring doch mal, das nächste Mal freuen wir uns schon drauf, bring doch mal deinen Edmund mal mit. Und ich habe dann, weil ich mit meiner Frau tanzen war oder tanzen als ganz passabel empfand, als Sport, sind wir hier bei der Tanzsportgemeinschaft, dann haben wir eine kleine Heimstätte gefunden und haben da regelmäßig getanzt und da war immer einer, der hieß Uli und wir kamen so ins Gespräch, dies, das, jenes und irgendwie hatte ich so eine Eingebung, ich wusste nicht, wie sein Nachname ist, wusste aber, dass er Akkordeon spielt und als Alleinunterhalter auch unterwegs war. Ich sag, bist du Uli Bornemann? Ja, ich habe jahrelang in Fretterode dein Linsenbittel-Lied, was du für die geschrieben hast, gesungen. Und ich sage, ich habe eine Idee. Die sagen immer, ja Mensch, bring doch mal deinen Edmund mit. Und du wirst jetzt mein Edmund. Und dann sind wir 2004 dort aufgetreten. Da ging natürlich der Punk ab. Die wussten nicht, dass er auf die Bühne kommt. Ich habe gesagt, so, ich hab's, ne, ihr solltet mal mitbringen. Und heute habe ich dabei, wollen wir mal reinlassen. Und dann... Das war ein Gänsehautmoment. Alle kannten Uli, hatten ihn auch schon teilweise jahrelang nicht mehr gesehen. Der kam rein, also Standing Ovation, also eine Ehrerbietung. Und da haben wir dann quasi als Edmund und Alvis die Bühne gerockt. Und das hat es ja dann dazu gebracht, dass wir auch mit dem HCV dann nach Erfurt zum NDR fahren konnten. Und da hatte ich dann tatsächlich, das war der Höhepunkt meiner karnevalistischen Karriere, dreimal MDR, herrliches, närrisches Thüringen. Und,
ja. Und man kann also nicht nur im Kleinen feiern, Karneval, man kann in der Familie feiern, man kann im kleinen Saal feiern. Meine Tochter war jetzt in Büschhagen, schöne Grüße nach Büschhagen. Die haben in dem größeren Gemeinschaftsraum der Freiwilligen Feuerwehr Büschhagen dort gefeiert, mit stromfrei, mit der Band. Und die Leute, die noch da waren, und nichts wäre mehr reingegangen in die Bude, weil knacke voll war. Und es war aber eine Bombenstimmung dort. Und Karneval braucht keine großen Räume. Karneval kann große Räume haben. Für mich war immer Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Das war Karneval für mich. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich mit Karneval heute verbinde. Ich habe Spaß beim Schunkeln, beim Moderieren, beim Witze erzählen und beim Singen. Und da habt ihr ja beim herrlich närrischen Thüringen damals den Song überhaupt gehabt. Habt ihr selbst geschrieben, ne?
Nein, den haben wir nicht geschrieben. Also ich habe die Texte dann immer adaptiert. Das Lied kommt aus Österreich, aus der jüdischen Kabarettszene der 30er Jahre. Jetzt könnte es vielleicht sein, dass das Ding mittlerweile GEMA-frei ist. Ich weiß es nicht, sonst würde ich es anstimmen.
Ja.
Wurde bei Pumuckl Meister Eder vom Fredel Fesel gesungen. Und das ist auch so eine Entstehung. Ich brauchte noch einen Titel. Ich brauchte noch für eine Karnevalsnummer. Ich habe meist die Gags geschrieben. Uli hatte dann Witze mit eingebracht. Und da habe ich mich einen Abend mal hingesetzt und habe, ja, Flasche Wein, das hilft immer, das wirst du bestätigen können, wenn man irgendwas schreibt. Und hab noch irgend so einen Haken, der noch fehlte, gefunden und hab den zweiten Abend das nochmal probiert und ich kam keinen Millimeter weiter. Total frustriert, habe ich die Klötze nachts angemacht und dann kam vom Bayerischen Rundfunk, der hat, glaube ich, Dings da moderiert. Ich komme nicht auf seinen Namen, der hat aufgespult. So eine Sendung gemacht, hat sich Gäste eingeladen, unter anderem diesen Fredel Fesel,
ja,
mit dem Titel Schnucki, ach Schnucki, Farmer nach Kentucky. Ich habe den Text nur halb verstanden. Mir war aber klar, das wird unsere neue Nummer. Und wir durften ohne Schnucki, wir hatten vorher, da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, wer hat dem Affen den Popo rasiert?
Ja, genau.
Das war auch ein Titel, der megamäßig abging, den wir da adaptiert haben. Aber somit konnten wir Schnucki, ach Schnucki, fahren wir nach Kentucky, haben wir da zum Besten gegeben, immer auf aktuelle Dinge. Ich kann mich erinnern, mittags, wir hatten teilweise innerhalb von 4 Tagen 11 Auftritte, da lachen die Höhner drüber.
Ja.
Aber für uns war das viel, innerhalb von einem, ja, langgezogenen Wochenende, klar, 11 Auftritte.
Ist viel.
Du wusstest manchmal nicht, wo du warst und hättest du nicht ein fest definiertes Programm gehabt, du hättest gar nicht gewusst, habe ich den Gag schon gebracht oder nicht. War jedenfalls megamäßig spannend. Jedenfalls haben wir mittags mitbekommen, beim Rentnerfasching in Dingelstedt, die haben tatsächlich den Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg, ja, der ist zurückgetreten, im Auto neue Strophe geschrieben und abends dann auf die Bühne gebracht. Das waren schon spektakuläre Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich heute noch so flexibel und so spontan wäre, aber das war schon cool.
Ja, mir hast du ja auch mal eine Strophe geschrieben.
Genau.
Als es zur Bürgermeisterwahl damals ging. Ich krieg's jetzt gar nicht mehr zusammen. Irgendwas mit Thomas Spielmann und Holger Montag.
Ja.
Und der Franz Josef Strathausen, der kriegt das große Fraxhausen.
Genau, ja.
Genau. Herrlich.
War
und dann gehst du mal, ja,
und dann Schnucki.
Okay,
Schnucki.
Machen wir nicht weiter. Nein, das war, also der ganze Saal sprang hoch. Das war also einzigartig.
Ja.
Das war so ein Karnevalssong.
Genau, ja, ja. Jetzt werden sich Leute fragen, warum singen die denn nicht? Die haben doch bei Bernd Beck, haben sie doch auch ein Lied angestimmt. Ja, da haben wir uns vorher schlau gemacht. Der Urheber ist schon mehr als 70 Jahre tot. Und somit ist es dann GEMA-frei, dann dürfen wir singen. Das müssen wir bei Schnucki vielleicht nochmal nachreichen.
Ja.
Und wir machen den Podcast auch noch so lange, bis wahrscheinlich der Urheber dann
tot ist.
Tot, also 70 Jahre tot ist.
Tot ist auf jeden Fall. Nein, das war wirklich, wirklich schön. Und da haben wir ja auch damals beim herrlichen närrischen Thüringen wen kennengelernt? Hildegard,
ja, liebe Grüße, lieber Jens Hoppe, unsere Hildegard, ja. Das dürfen wir auch schon verraten. Hildegard hat auch schon zugesagt, wir müssen da nur noch einen Termin finden. Wir sind ja für mehr Weiblichkeit und deswegen sind jetzt auch, also das ist ja die Feministin schlechthin, auch eine Podcast-Empfehlung. Hildegard hat einen Podcast. Es lohnt sich, ihn anzuhören, wenn man gerne lacht.
Genau.
Ich glaube, Wurstsalat ist kein Gemüse.
Oder andersrum, ich weiß es auch nicht ganz genau.
Aber das ist immer, wenn man so spontan ist, einfach mal schauen nach Jens Hoppe Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Das muss man einfach mal machen. Da haben wir den kennengelernt. Damals war er noch als in einer anderen Figur unterwegs und mittlerweile ist er als Hildegard. Als Karl-Heinz. Ich sehe ihn noch in der Maske. Die haben ihm eine Seniorenklatze, weißt du, so eine Querkämmer-Frisur,
ja,
weißt du, wenn du dich dann bückst, dann liegt das ganze Fressen auf der anderen Seite, auf der Schulter. Und so eine Frisur haben die ihm in also wirklich stundenlanger Kleinarbeit da auf die Rübe geschraubt und da haben wir uns wirklich kennen und schätzen gelernt und ja, das war unvergesslich.
Da hat er vor der Sendung, vor der Aufzeichnung hat er ja keinen Ton rausgekriegt. Ich habe noch niemand gesehen, der so Fracksausen hat.
Das mache ich nie wieder. Ich komme nie wieder hierher.
Und die hatten ihm ja auch gesagt, du hast 6 Minuten oder sowas.
Ja.
Und er hat gesagt, ich rede so lange, wie ich will. Jetzt bin ich einmal hier und jetzt werde ich reden. Und
genau.
Er hat auch voll überzogen, volle Kanne.
Genau. Und die haben relativ wenig rausgeschnitten.
Weil es gut war.
Weil es gut war.
Genau. Weil es einfach gut war.
Ja, das waren tolle Erlebnisse.
Ja, und da habe ich also zum Beispiel auch gelernt, in einer gewissen Professionalität eine Sitzung abhalten zu können. Ein Punkt, den wir hier mit nach Heiligenstadt genommen haben, war der Künstlerbetreuer. Den gab es natürlich da, beim Theater sagt man Inspizient, der einfach dann aufruft, also Tanzgruppe sowieso, ihr seid in 5 Minuten dran, zack, 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 macht hin, ihr müsst jetzt vorne an die Tür. Mhm. Und wenn alle da stehen, dann hat derjenige die Hand hochgehoben und der Moderator wusste, okay, alles klar, jetzt kann es losgehen, jetzt kann ich hier reinrufen. Und das haben wir hier im Karneval übernommen. Und das Zweite war, dass wir vorher so ein Warm-up gemacht haben. Es war immer das Problem, wir sind mit einer Hallermarsch natürlich in die Halle reingekommen und alle haben sie da gesessen. Ja, schön, alles klar, wunderbar.
Sehr sparsame
Applaus und alle waren froh, dass es nun losging. Gut, aber die Stimmung war nicht da. Und das haben wir da beim herrlichen Nachtschen Thüringen erlebt. Man braucht ein Warm-up, wo man schon mal richtig schön hoch geht und mal richtig schön Hello ruft und schon mal ein bisschen geschunkelt hat. Wenn alle stehen, dann geht's los mit einer Hallermarsch und dann kommt die ganze Truppe rein. Und dann ist die Stimmung gleich ganz oben.
Das fehlt auch so ein bisschen den Eichsfeldern. Das muss man, diese Kritik, wenn man beide Seiten so ein bisschen kennt, die muss man üben. Du weißt es selber, wir sind in Ortschaften gekommen, da kam das Publikum zu einer Prunksitzung und da hast gedacht, die gehen auf eine Silberhochzeit.
Ja, genau.
Ich weiß noch, ich bin mal jahrelang freitags auf eine Sitzung gegangen und für mich ist klar, gehe ich zum Karneval, verkleide ich mich. Das ist ganz einfach, das ist Gesetz, ne, ungeschriebenes Gesetz. Und dann sind, nein, dort fallt ihr auf, das ist uns egal. Wir sind aufgefallen.
Ja, genau.
Weil wir da saßen, wie so ein paar bunte Vögel, so nach dem Motto, was wollen die denn hier? Als hätten wir uns verlaufen, aber es war tatsächlich Karneval in einer Karnevalshochburg. Aber die sahen alle aus, als wollten Konfirmation, Kommunion oder Silberhochzeit feiern.
Ich kann mich auch an eine solche Veranstaltung erinnern, im Nachbarort. Und das ist eine der schönsten Sitzungen jetzt geworden, weil plötzlich alle Leute gesagt haben, ist ja doch cool. Ich verkleide mich. Punkt 1. Punkt 2. Bombenstimmung von vornherein. Und drittens brauchen wir da jetzt eigentlich gar nicht mehr hinzugehen, denn die Bude ist krachevoll. Und da macht's richtig Spaß.
Also habt ihr quasi die Initialzündung?
Mitinitiiert.
Oh, ja. Ich kenne dieses Dorf. Also das wirklich, da geht mir das Herz auf, wenn ich dran denke. Aber da war es so. Und ich denke, wir können es verraten. Es ist Geißleben. Da war es wirklich so, die kamen im Anzug und vielleicht noch ein Westover, darunter aber, siehst, da hast du die Krawatte.
Und einer kam mit Tütchen, einer.
Ja.
Einer kam mit Tütchen.
Und dann war so eine Partnerschaft ist entstanden zwischen dem HCV und ihr habt uns auch immer mitgenommen. Und das habe ich noch nie erlebt in meinem Leben, dass ich irgendwie so irritiert war ich noch nie. Wir sind da ein, zwei Mal aufgetreten als Edmund und Elvis mit unseren beiden Akkordeons und so. Und in einem Jahr, das war immer schön, Heiligenstadt, der HCV hat eine lange Tafel dann in Beschlag genommen und ordentlich Stimmung gemacht. Vorher schon ein Radau, da war noch gar nichts auf der Bühne los. Und natürlich, wenn wir mit Schnucki, dann sprangt ihr auf bei Hey Schnucki und dann war jedenfalls Rambazamba. Das war wirklich richtig tolle Auftritte. Das muss ich sagen. Geißleben war immer eine Reise. Also den Auftritt habe ich nie bereut. Und in einem Jahr gucke ich auf die Bühne. Wir haben uns so fertig gemacht und war so ein bisschen, man würde auf Kirgisisch Backstage oder wie das da heißt, sagen. Da gucke ich auf die Bühne und das ist ein Typ in meiner Klamotte. der war genau, also nahezu genauso angezogen wie ich. Ich gucke auf die Bühne und hab, das war mal sonntags nach dem Umzug.
Genau.
Und wir sind vorher, waren wir in Fretterode aufgetreten, dann schnell noch nach Geislin. Und ich war so durch den Wind, es gab ja auch ein paar Getränke unterwegs. Ich habe auf die Bühne geguckt, das kann doch nicht sein, ich stehe doch hier, warum stehe ich jetzt auf der Bühne? Das funktioniert nicht. Da hat man uns parodiert, ja, und
nachgemacht. Nachgemacht. Also nicht nur parodiert, sondern man hat es einfach kopiert. Das kopiert, ja.
Und
ihr seid dann noch hinterher.
Wir kamen danach und das war cool. Also ganz liebe Grüße gehen raus nach Geislin.
Ja. Wir hatten mal in Heiligenstadt einen Polizeipräsidenten, den Herrn Hütten. Der wohnt jetzt in Beuren, wie der Eichsfelder sagt, Beuren. Ja. In Beuren. Und der hat mir mal erzählt, der war Polizei, auch bei der Polizei in Mainz und war da eine ganz große Kanone auch in Mainz. Und der hat mich mal so ein bisschen aufgeklärt, wo kommt denn dieser Karneval überhaupt her, den wir hier feiern? Mhm. Erstens hat es natürlich eine tiefchristliche Tradition, das sind die Tage vor der enthaltsamen Fastenzeit. Mhm. So, jetzt habe ich das richtig.
Fastelovet, ne? Fastnacht.
Fastnacht, genau.
Und Karneval, die Spanier unter uns wissen, Carne, das Fleisch, da ist der Bezug irgendwie, habe ich jetzt irgendwie, jetzt läuft der im WDR.
Ja.
Jetzt war, ja, bis morgen Abend läuft ja da Karnevalssendung über Karnevalssendung und da hat das jemand erklärt. Der bergische Jong, mhm, der im wahren Leben Diakon ist,
ja,
und im Kölner Karneval immer auftritt, der war
Pauls.
Genau, der war auch schon in Heiligenstadt, ist hier aufgetreten.
Ja, genau.
Und also, der hat das erklärt mit Karneval, ja, genau. Also das ist quasi so die Vorzeit, wo es eben, wo nochmal gefeiert wurde, wo auch ja über hat man der Völlerei gefrönt. Das ist ja jetzt noch der fette Donnerstag. Weiberfastnacht heißt eben im Eichsfeld fetter Donnerstag, wo man eben auch die Haxe isst und so. Das war eben, das musste ja weg vor der Fastenzeit. Ja. Man durfte es ja nicht essen und weggeschmissen wurde früher nichts. Und deswegen hat man sich da nochmal richtig die Plauze vollgehauen.
Und der Hütten erzählte mir damals, dass die Franzosen das Rheinland besetzt hatten. Mhm. Die Franzosen hatten das Rheinland besetzt und die Karnevalisten haben sich dagegen aufbegehrt, und haben sich lustig gemacht über die Franzosen. Die Franzosen hatten ja die Hüte immer so quer auf,
richtig,
wie Napoleon.
Napoleon. Ja.
Und die Karnevalisten haben gesagt, das machen wir anders. Wir setzen die Hüte genau 90 Grad versetzt, also nach vorne ausgerichtet auf. Die Franzosen hatten Orden, ganz klar. Und die Karnevalisten haben gesagt, wir haben größere Orden. Die Franzosen hatten die großen, langen Kerle, wie dann auch der König Friedrich in Potsdam, die großen, langen Kerle.
Die Preußen, ja.
Die Preußen. Und die Franzosen hatten das natürlich auch. Und die Karnevalisten haben sich lustig drüber gemacht und haben kleine, dicke Männer in irgendwelche Uniformen mit dicken, fetten Orden ausgestattet. Und das war der Protest der damaligen Zeit.
Ja, viele verwechseln das und sagen, das ist mir zu militärisch.
Ja, da kam das her.
Das ist aber das ganze Gegenteil, ganz genau. Und das hat mit Militär, klar, wenn man da so Truppen sieht, ja, aber das war wirklich, um die zu verhonepiepeln.
Ganz genau.
Und, oder wie der Eichsfelder sagt, um sie zu uzen.
Uzen.
Und was man auch merkt, da hatte ich Probleme mit, weil wenn man marschiert und als Musiker in einer Blaskapelle, wenn man dann so ja marschiert, geht's eben links, 2, 3, 4. Und das ist im Karneval, läufst du dann immer verkehrt, weil da geht's rechts, 2, 3, 4. Da marschiert man umgedreht als normal.
Ist mir neu.
Siehst du
das
auch,
ist mir neu.
Wir haben hier einen Bildungsauftrag.
Ja. Ja, beim Karneval wird ja auch zum Beispiel auch der Mann zuerst genannt. Also der Prinz wird zuerst genannt. Also in diesem Falle, dieses Jahr, ist ja unser Prinzenpaar in Heiligenstadt Peter und Liliane. Mhm. Und deshalb sagen wir auch immer, begrüßen Sie recht herzlich mit uns unser diesjähriges Prinzenpaar, Peter der Erste und Liliane die Erste. Und alle älteren Leute sagen dann zu mir, ey, du musst doch die Frau zuerst nennen. Nein, beim Karneval ist es andersrum. Weil immer alles andersrum ist beim Karneval.
Jetzt sind wir bei den Prinzenpaaren, das ist auch da bist du nicht weit weg, dass Heiligenstadt wieder ein Prinzenpaar oder Prinzenpaare hat.
Ja, wir haben seit 1995 Kinderprinzenpaare gehabt, immer schon. Kinderprinzenpaare durchgängig bis in die heutige Zeit. Und ich war der Meinung, es müsste doch irgendwann mal auch ein Erwachsenenprinzenpaar geben, so wie in Köln. Weil Mainz bleibt Mainz und Köln.
Kölner Dreigestirn.
Kölner Dreigestirn, das muss doch auch hier in Heiligenstadt möglich sein. Alle, die ich damals angesprochen habe, haben gesagt, ne, bist du denn verrückt? Das ist mich so dir. Das machen wir nicht. So, und eines Rosenmontagsmorgen sitzt mir vorne im Publikum eine Frau. Ein Bild einer Frau.
Kann ich bestätigen?
Ein rotes Kleid an, wunderschön, ein Krönchen auf. Da bin ich zum damaligen Bürgermeister Bernd Beck gegangen und sage, Bernd, die machen wir jetzt zur Prinzessin. Wenn uns das heute nicht gelingt, dann gelingt uns das nie. Ich hatte sie ein paar Mal auf die Bühne geholt, hatte sie schon ein bisschen weich gekocht. Sie war schon der Meinung, ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mein Mann, den kriegt ihr dazu nie rum. Das schafft ihr nicht. Ich sage, zeig mir doch mal deinen Mann. Und der hat sie auch dahin gewiesen und der stand schon an der Theke. Wir sind da natürlich hingegangen, Bürgermeister und ich, und haben mit ihm so 10, 15 Bier getrunken und hatten ihn dann wirklich breit geschlagen, bis er dann gesagt hatte, ja, okay, wir machen das. Und er konnte abends auch nicht mehr zur Veranstaltung kommen, weil er schon durch
ganze Arbeit geleistet haben.
Am nächsten Morgen wacht er auf und denkt, was habe ich dem Lamprecht eigentlich? Ich bin das erste Mal beim Karneval und dann verspreche ich, will Prinz werden, bist du denn total bescheuert, lieber
Stefan.
Stefan, ja. Namen waren noch nie mein Steck. Lieber Stefan, bist du denn total bescheuert? Ich trinke jetzt Kaffee, hol die Zeitung rein und dann muss ich dem sofort absagen. Und wir hatten natürlich wirklich ganze Arbeit geleistet und hatten schon der Presse die Mitteilung gegeben und auch das entsprechende Foto. Und er schlägt die Zeitung morgens auf. Und das erste Erwachsenenprinzenpaar von Heiligenstadt, Stefan und Heike, also da hat er gesagt, naja, so jetzt bin ich durch, das wird nichts mehr. Und ich brauche nicht mehr abzusagen. Seitdem gibt es Prinzenpaare in Heiligenstadt.
Und die ersten drei Prinzenpaare kamen ja deiner Namensschwäche ja absolut zugute, weil die ersten drei Prinzen hießen alle Stefan.
Nicht ganz. Also Stefan der Erste,
ja.
Dann Stefan der Zweite und dann kam Marco.
Ah,
Marco Alters.
Stimmt.
Marco Alters, genau.
Das.
Und dann kam irgendwann mal wieder ein Stefan.
Stimmt. Ja, ja.
Namensgleich, ja. Also ja.
Aber das ist ja trotzdem gut, Prinz und Prinzessin, das kann man ja...
Kann man gut überspielen.
Das kann man gut überspielen.
Ja, und da ist auch jedes Jahr bei anders.
Ist auch jeder ein Du, also von daher, Namen sind da zweitrangig. Du hast... Dieses Duo, was du mit Günter Schneemann verkörpert hast, sofern ich mich recht erinnere, habt ihr ja da auch parodiert oder zumindest reelle Personen so ein bisschen nachgemacht oder zur Vorlage genommen.
Ja, es gab in Heiligenstadt ein Damenpärchen, die waren Zwillinge, die Borms, Frau Borm, Heidelinde und Sieglinde. Heidemarie und Sieglinde, genau, so hießen die. Die eine war erste Beigeordnete und die andere war zu Hause.
Mhm.
Und die sind wirklich immer wie das doppelte Lottchen durch die Gegend gelaufen. Hatten immer dieselben Klamotten an, sahen sich auch relativ ähnlich. Und die haben wir dann wirklich aufs Korn genommen und haben die parodiert. Das waren unsere Figuren, Heidemarie und Sieglinde.
Das waren, glaube ich, auch eineige.
Das waren eineige Zwillinge.
Ich bin,
die eine war nur ein bisschen kleiner und die andere ein bisschen größer.
Karneval, darf man es in einer Karnevalssendung, will ich mich outen, ich bin zweieiger Zwilling, ja. 2. Juni geboren. Der hat eine Zündschnur. Können wir immer noch schneiden. Ja, und die habt ihr dann quasi als Vorlage genommen.
Ja, das war so der Einstieg. Der Einstieg hieß immer, Heidemarie, Sieglinde, sind wir heute wieder schön. Ja, das war der Einstieg. Und damit haben wir dann praktisch unser Comedy-Programm da abgezogen.
Ihr saht auch möglichst altmodisch aus.
Logisch, so gehörte sich das. Im Karneval muss man immer ein bisschen lustig sein. Und ich verstehe auch gar nicht, wie man heutzutage nicht lachen kann. Nicht lachen kann über sich selbst.
Mhm.
Sich selbst muss man mitunter selbst aufs Korn nehmen Und dann wird man auch ein zufriedenerer Mensch. Mhm. Man wird ein zufriedenerer Mensch, wenn man lachen kann. Und ich glaube, das sieht man an uns beiden. Wenn man uns sieht, verbindet man immer Lächeln im Gesicht mit uns beiden. Ernst gucken wir auch ab und zu mal.
Muss auch sein,
ganz klar. Aber mit uns verbindet man Lächeln. Und ich glaube, wir beide präsentieren oder repräsentieren auch glückliche Menschen.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Ich habe ja dann 2014, habe ja dann meine Karnevalskarriere quasi beendet, habe die Bühnen verlassen, weil ich ja gesagt, okay, wo soll es noch hingehen? Es kam natürlich auch dazu, der liebe Uli Bornemann, da gehen auch ganz liebe Grüße raus, wenn ich das nicht schon gemacht haben sollte.
Nach Breitenbach,
gebürtiger Dingelstädter, und er war, das darf ich auch mal verraten, er war im Schwimmkader mit Roland Matthes zusammen. Also er war eine große Kanone, er wäre vielleicht auch Schwimmer geworden, dann hätte man ihn gekannt als vielleicht Olympiasieger.
Roland Matthes, muss man sagen, für unsere Hörerinnen, Zuhörer, war, ich glaube, Brustschwimmer
also
und Olympiasieger.
Ja, jedenfalls große Kanone.
Ja, ja,
und,
auf jeden Fall.
Aber Papa Bornemann hat ihm die Flausen aus dem Kopf geschlagen. Nein, du bleibst hier, du gehst nicht weg. Und das war vielleicht gut. Wurde er nicht zwangsgedopt. Das ist ja. Uli ist dann in seinen karnevalistischen Ruhestand gegangen, und ein Jahr habe ich das dann noch durchgezogen, was Spaß gemacht hat, auch in NDR, alles super. Hab dann auch gesagt, okay. Und ich bin, das kann ich verraten, ein ganz schlechter Untensitzer. Ich glaube, dir geht das so ähnlich, weil wenn du unten sitzt, das ist gar nicht bös gemeint, du sitzt aber immer unten und lässt das auf dich wirken und siehst das durch die fachmännische Brille und sagst, ey, das war ein geiler Gag und was macht der jetzt da hinten dran? Du analysierst das und hast keinen Spaß dabei. Und
schaust immer mit den Füßen.
Ja, ja, ja.
Und du musst dahin.
Und deswegen mache ich jetzt einen ganz anderen Karneval, seit einigen Jahren, ein bisschen unterbrochen durch Corona. Meine liebe Frau und ich, wir fahren nach Köln und setzen uns da nicht in Gürzenich und lassen uns da bespaßen von sämtlichen Künstlern. Nein, wir gehen wirklich in eine Kneipe. Ich habe eine Schulfreundin dort wohnen, und die liebe Dani, und mit der treffen wir uns dann in eine Kneipe, und da muss man sagen, da ist es dann doch anders als im Eichsfeld. Gehst du dort in die Kneipe, du stehst 2 Stunden an, damit du reinkommst, um 12 stellst dich vor die Kneipe, um 14 Uhr macht sie auf. Und da sind vor dir 20 Leute, die noch einigermaßen sitzsam oder großteils sitzsam. Du trinkst dann ein paar Kölsch oder die Ladies dann halt ein Säckchen. Und dann geht's halt rein, du gibst deine Klamotten, deine Jacke, deine Garderobe ab, gehst rein, und die 20 Mann, die 5 Minuten vor dir da rein sind, tanzen, als hätten sie schon, wären sie schon fünf Stunden in dem Laden. Also die sind sofort angeknipst. Es gibt nichts in der Kneipe, was nicht festgeschraubt ist, ist draußen. Es gibt keinen Tisch, keinen Stuhl, nur das, was wirklich mit dem Gebäude verbunden ist, das ist drin. Da, wo sonst 3 Leute Platz finden, stehen 12. Ich habe noch nie so volle Kneipen. Also das ist auch selten, dass die Kneipen voller sind als seine Gäste. Und da wird getanzt. Gehst du da rein und tanzt nicht mit, da wirst du angeguckt, als kämst du vom anderen Stern, und du wirst gefragt, ob es dir nicht gut geht. Und das ist mir wirklich schon passiert mit Leuten, die da waren, man kümmert sich, weil die wollen ja, dass du wieder auf die Beine kommst. Willst du mal ein Wasser trinken oder so? Und dann tanzt du irgendwann mal mit oder verlässt den Laden, weil das funktioniert halt nicht. Und viele tolle selbstgemachte Kostüme, und wirklich, das ist dann so mein Karneval. Mit Leuten in Kontakt kommen und so.
Es würde da niemandem einfallen, ohne Kostüm zu gehen, oder?
Nein, das ist, wenn du auch Rosenmontag, war ich auch schon in Köln, bist du unverkleidet, stehst am Zoch und wartest, dass dir irgendwo Strüsschen, wenn du dich auch nur hinstellst und drehst deinen Regenschirm um und sagst nichts hier, Strüsschen und Kamelle, da kriegst du nichts. Wenn du vor allen Dingen nicht, wenn du nicht verkleidet bist, musst du das nehmen, was die anderen nicht auffangen. Ansonsten, dir wirft keiner was. Und wenn du da nicht als auch ein bisschen euphorisch und fröhlich die Leute, ne, um Sträußchen bittest und Strüsschen rufst, kriegst du halt nichts. Und das finde ich irgendwie auch cool. Und was ich auch super finde, dort wird nur also wirklich hundertprozentige Geschichten vom Wagen geschmissen. Da gibt's keinen Wagen, also ich kenne keinen Wagen, der Konfetti vom Wagen wirft. Da gibt's entweder Kamelle, Strüsschen und Kamelle auch nicht in dem, dass da einzelne Bonbons fliegen, sondern Tüten, kleinere Verpackungseinheiten von Schokoladentafeln fliegen da vom Wagen. Absolut lohnenswert. Ich meine, du bist immer hier eingebunden. Ansonsten würde ich sagen, dich würde ich tatsächlich mitnehmen. Das würde funktionieren.
Ich hatte mal eine Schokolade, hatte mir irgendjemand mitgebracht von so einem, von Kölner Rosenmuntersumzug. Und da war das Verfallsdatum Aschermittwoch.
Ja, hat alles so seine Gründe und Berechtigung. Ja.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug erzählt von unserem schönen Karneval hier in Heiligenstadt vom Eichsfeld. Also alle, die das in der Welt mal hören hier, unsere Sendung, man kann im Eichsfeld super Karneval feiern. Man muss sich selbst mitbringen, man muss gute Laune mitbringen, dann ist man gut aufgehoben.
Rest läuft von alleine. Ne? Also wir haben ein paar Tipps gegeben. Geißläden, ohne Frage, da muss man hin. Siemerode. Uder haben wir auch schon genannt, aber eben auch alle, also wenn, googelt einfach mal, wo es im Eichsfeld Karneval gibt, in die Stadthalle in Heiligenstadt und natürlich mein karnevalistisches Lieblingsdörfchen Fretterode da. Also wenn nächstes Jahr der Saal auseinanderbricht, liebe Fred Röder, dann liegt es an mir, aber ich weiß, ihr kriegt die alle versorgt.
Heiko, aber eins dürfen wir nicht vergessen. Du hast ja immer eine schöne Story noch parat. Und ich kann mich gut an eine Sache erinnern, als du auf unserer Bühne gewesen bist und dann die Geschichte von dem Mann, der den Hund verkauft hat. Das kannst du vielleicht nochmal, den kannst du nochmal hier zur Besten
geben. War das nicht dein?
Nein, das ist nicht immer.
Der war, glaubt nicht von mir, oder wenn, dann hat ihn Uli erzählt, der ist mir jetzt gar nicht so präsent. Es gibt aber Witze, die du geil findest, super findest, und ich habe jetzt eine Reportage vom Hans Süper, ich hatte ja erwähnt, Colonia Duett, wo er mit dem zweiten Kollegen, er hatte sich ja von dem Zimmermann, dem Ei, hatte sich getrennt und hat einen neuen Karnevalspartner gefunden, und die haben dann in so einer Reportage berichtet, ey, wir haben Gags, wir haben uns geschmissen, Witz, ne, wir haben uns kaputt gelacht, und dann bist du auf die Bühne, hast den Witz gezündet, und dann hast du Grillen zu hören, aber vom Publikum kam nichts. Und ein so ein Witz war tatsächlich, da kam im Nachgang nur ein einziger, der gesagt hat, der Witz war klasse, ich habe mir bald eingepinkelt, und das war Günther Schneemann. Liebe Grüße an ihn heute. Das ging um folgende Geschichte. Ich dann zu, ich sag, Edmund, hier so und so, kannst du dir vorstellen, im Sommer, da war ich im Baggersee und schwimmen und so, und auf einmal bin ich am Tauchen gewesen, das gibt's doch gar nicht. Da lag da auf dem Grund eine Tote. Ich die an den Strand gezogen, also leblos war sie, und versucht hier entsprechend wieder zu beleben und Herzdruck und Mund zu Mund zu den drumherum stehenden. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist, guck mal, so ein bildhübsches Mädchen, aber so ein Mundgeruch. Sagt einer, ja, im Kopf scheint es auch nicht ganz klar zu sein, es ist 30 Grad im Schatten und die hat die Schlittschuhe noch an. Hast du noch einen Lieblingswitz? Wir fragen ja unsere Gäste immer noch, wir haben jetzt einfach losgequatscht. Während des Gesprächs fiel mir schon ein, da hätten wir uns vorbereiten können, aber ja, vielleicht fällt dir irgendein Gag ein.
Na, wir feiern hier vor der Karnevalszeit einen Karnevalsgottesdienst. Und der Pfarrer hat einen Witz erzählt, und den kann ich jetzt vielleicht mal zum Besten geben.
Ja, gerne.
Also, der Pfarrer ist eingestiegen in einer größeren Stadt in ein Taxi, steigt dort ein und sagt dem Fahrer, wo er hin will. Fahrer fährt los und redet kein Wort. Nichts, niente, gar nichts. Halbe Stunde lang Ruhe in dem Taxi. Und dann reicht es dem Fahrer, dann tippt er dem von hinten auf die Schulter drauf und sagt, ich wollte was sagen, auf einmal erschrickt sich der Taxifahrer, wie blöde, fährt auf die linke Spur, kommt gerade vom Gegenverkehr zum Stehen. Und da sagt der Gast, sagen Sie mal, wieso haben Sie sich denn jetzt so erschrocken? Er sagte, entschuldigen Sie bitte, ich fahre heute den ersten Tag Taxi. Gestern bin ich noch Leichenwagen gefahren.
Ja, das war er halt nicht gewohnt.
Das war er nicht gewohnt.
Ja, Wir hoffen, ihr habt noch eine schöne Karnevalszeit, wenn ihr das heute jetzt gleich zu Beginn des Ausstrahlens über euch ergehen lassen habt. In der Stadthalle ist heute noch was los.
Stadthalle auf jeden Fall. Um 14 Uhr geht's bei uns los. Nach Siemerode. Nicht zu vergessen. Ist ein großer Umzug.
Der Umzug.
Ja.
Und ja, wir hoffen, wir konnten euch mit dieser, nennen wir es Notfolge, ganz einfach trotzdem
Übergangsfolge,
Interimsfolge, trotzdem ein bisschen bespaßen und wir konnten so ein bisschen den karnevalistischen Funken ja einfach ja entzünden und oder weitergeben. Ich würde sagen, unser Abspann kommt und wir haben noch ein Dankeschön rauszugeben an Unterstützer des Podcasts, nämlich den VVH, den Verkehrsverband Heiligenstadt. Vielen Dank, dass ihr uns wieder bei unserer Produktion unterstützt.
Und tschüss.